Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. Zweites Kapitel: Torpau. Zu den Eigenschaften eines Ritters ohne Furcht und Tadel gehört nicht nur ein kleiner Fuß, eine weiße Hand, ein kohlschwarzer Schnurrbart, ein herausforderndes Profil, eine halbe Million, ein Dutzend Liebschaften, nein, auch ein Duell. Ein glücklich überstandenes Duell verleiht dem Menschen einen eigentümlichen Reiz. Ich rate einem jeden, sich wenigstens einmal in seinem Leben auf 14 Schritt mit Pistolen zu schießen. Das ist eine herrliche Sache. Die Frauen werden ihm artiger und die Männer werden ihm höflicher entgegenkommen. Man weiß, er hat seine Sporen verdient, er hat den Kugeln getrotzt, er hat sich als Mann gezeigt. Kann man den Frauen ein größeres Vergnügen machen, als wenn man ihnen beweist, dass man ein Mann ist? So dachte auch der Ritter Schnapphansky, als er nach seinem unsterblich schönen Abenteuer mit der Gräfin S. wohlweislich den Weg zwischen die Beine nahm und sich wohl auf eine unglaublich schnelle Weise aus dem Staube machte. »Halte Gott vor Augen und im Herzen«, hieß es in der Bibel. »Halte die Lakai des Grafen S. vor Augen und im Herzen«, summte es in die Ohren Schnapphansky. Er sah ein, dass ihm in Schlesien weder Rosen noch Lorbeeren, sondern nur Hasel- und Hainebüchenstöcke sprießen würden, dass er in der Gegend von O nie auf einen grünen Zweig kommen, sondern dass die grünen Zweige oder vielmehr die grünen Prügel nur auf ihn herunterkommen würden, und er zweifelte aus diesem Grunde daran, dass er es länger als Freiwilliger des 4. braunen Husarenregiments in O aushalten könne, und mit einem Worte, der edle Ritter entfernte sich. Schnapphansky nahm Reißaus. Ach, noch so jung und doch schon so unglücklich. Der edle Ritter hätte über sich selbst weinen mögen, aber was war gegen das hässlich unerbittliche Schicksal zu machen? Der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Selbst der Kaiser Nikolaus ist ohnmächtig in diesem Punkte. Schnapphansky begriff, dass er die schöne Gräfin S. keck entführt und dass er sie feige verlassen hatte. Die Schande stand über seinem Leben so offenbar, wie die Sonne leuchtend über der Welt steht, und es handelte sich nur noch darum, wie man diese Sonne der Schmach am besten in den undurchdringlichsten blauen Dunst der Lüge verstecken könnte. Ein Mann wie Schnapphansky, wenn er eine Flasche Champagner getrunken, 3 Zigarren geraucht und sich 6-mal verliebt im Spiegel angesehen hat, ist nie um eine erbauliche, glaubhafte Lüge verlegen. Der edle Ritter war keineswegs ein solcher Narr, dass er schon von vornherein an seinem erfinderischen Haupte verzweifelte. »Bin ich nicht Schnapphansky, ein Mann wie ein Engel?« rief er, den jugendlichen Schnurrbart streichend und das ganze Firmament messend mit den flammenden Blicken. Unser Ritter hatte recht. Gewandt und hübsch machte er aus dem Abenteuer mit der Gräfin S. die schönste Duellgeschichte, eine Geschichte so verwickelt, so verteufelt, verzwickt, dass zuletzt niemand mehr daraus klug werde. Die Lakaien des Grafen S. ausgenommen. Die überstandene Gefahr eines erlogenen, aber nichtsdestoweniger frech ausposaunten Duells sollte die nackte Schmach eines feigen Entrinnens in etwa verhüllen. Die Welt sollte glauben, dass der edle Ritter unglücklich geliebt und dass er sich furchtbar geschossen habe. Mit einem Worte, Schnapphansky tat alles, was ein ehrlicher Mann tun kann, um aus einer schlechten Sache eine brillante Historie zu machen. Und keck stürzte er sich wieder in den Strudel der vornehmen Welt. Natürlich eben nicht in der Nähe der Lakaien des Grafen S. Mit ihrem Erfinder reiste auch die Fabel um die Welt hinein, und wie sie von Mund zu Mund ging, da nahm sie natürlich auch an Abenteuerlichkeit zu, so daß unser Schnapphansky nach kaum einem Vierteljahre schon weit und breit als einer der wütendsten Raufbolde, als einer der schrecklichsten Duellanten seiner Zeit bekannt war. Unser Ritter war glücklich, aber ach, er hatte vergessen, dass es nichts Gefährlicheres auf Erden gibt als Ruhm. Unberühmte Leute können die besten Gedichte machen, die schlechtesten Prozesse gewinnen und die ausgezeichnetsten Reden halten. Man verzeiht ihnen das alles. Aber wehe dir, wenn du ein bekanntes Haupt bist, da passt man dir auf die Finger, und du magst dich drehen und wenden, wie du willst, Es sitzt dir irgendein Teufelskind im Nacken und erinnert dich daran, dass du ein sehr sterblicher und vergänglicher Mann bist.« Der edle Ritter Schnapphansky fand sein Teufelskind, den Kobold seines Lebens, in einem gewissen Grafen, in einem Manne, der Zeit seines Lebens die Menschen lieber lebendig als tot fraß, lieber mit Haut und Haar als gestoft, lieber abgekocht, lieber roh und ohne Zutat als mit Essig, Öl, Pfeffer, Salz und Mustard. Graf G. ist wohl möglich noch einer der kühnsten und ehrlichsten Degen, die der preußische Adel aufzuweisen hat. Ein Mann, der auf seinem Ross die steilste Treppe hinaufgaloppiert, der seine Pistole so sicher schießt wie der alte Lederstrumpf seine lange Flinte und der den Säbel mit einer solchen Gewissenhaftigkeit zu führen weiß, dass ich ihn, nämlich den Herrn Grafen G., hierdurch aufs Höflichste gebeten haben will, mir doch stets 3 Schritte vom Leib zu bleiben, sintemalen ich nicht die geringste Lust verspüre, ihm zu fernerer Erprobung seines schauerlichen Handwerks an meinem Leibe Gelegenheit zu geben. Graf G. hörte von den Taten Schnapphanskys, und es versteht sich von selbst, dass ihn sofort die Eifersucht stachelte, um aus der Haut zu fahren, um verrückt zu werden. Überall, wo er ging und stand, immer Schnapphansky und ewig Schnapphansky. Graf G. geriet zuletzt in ein wahres Delirium, in einen St. Veitstanz, wenn man ihn nur im Entferntesten an unseren Ritter erinnerte. Seine Hengste spornte er blutig, er prügelte Hunde und Bediente, und alles nur wegen des verfluchten Schnapphansky. Am allerbegreiflichsten ist es indes, dass Graf G. zuletzt keinen anderen Wunsch mehr auf Erden kannte, als unserem Ritter einmal auf den Zahn zu fühlen. Leider wollte sich hierzu aber nie eine Gelegenheit finden. Schnapphansky war der liebenswürdigste Mensch von der Welt, betörend bei den Weibern und schlau bei den Männern. Er war allmählich zu der Überzeugung gekommen, dass das Leben kostspielig ist, sehr kostspielig. Trotz aller äußeren Bravour glaubte er in der Tiefe seiner Seele an den 10. Vers des 90. Psalms, wo da geschrieben steht, dass unser Leben 70 Jahre währt und wenn's hochkömmt, 80, und dass es köstlich gewesen ist, wenn es Mühe und Arbeit gewesen, und dass es schnell dahinfährt, als flögen wir davon. Dachte er aber an den Grafen G., so ging es ihm nicht anders wie mir. Er hätte sich lieber mit dem Pferdefuß des Satans herumgeschlagen, als mit der Klinge jenes fürchterlichsten aller modernen Menschenfresser. Aber was hilft es, wenn die Unsterblichen nun einmal beschlossen haben, dass einem das Schicksal ein Bein stellen soll? Schnapphansky hatte eines Abends die Unvorsichtigkeit begangen, seinem treuesten Freunde unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit mitzuteilen, dass die Schwester des Grafen G., meine Leser müssen entschuldigen, wenn ich ihnen eine der galantesten Lügen neuerer Zeit nicht zu wiederholen wage, genug, unser Ritter ließ sich durch seine Fantasie zu einer Mitteilung verleiten, die, eben weil sie unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit geschah, auch schon am nächsten Morgen von dem treuesten aller Freunde, dem Grafen, in ihrer ganzen Frische wieder überbracht wurde. Graf G. fluchte wie ein Christ und wie ein Preuße. Er nahm seinen Säbel von der Wand und er nahm seine Pistolen, o armer Schnapphansky. Doch was soll ich weiter erzählen? Es versteht sich von selbst, dass Graf G. in der Wohnung unseres Ritters eher den Vater Abraham hätte antreffen können als den Herrn von Schnapphansky. Ja, wahrhaftig, wie der edle Ritter einst dem ehrenwerten schlesischen Menelaus die Landstraße geräumt und die liebenswürdigste Frau überlassen hatte, so ließ er diesmal dem kriegerischen Grafen G. die Überzeugung zurück, dass ein Mann wie Schnapphansky eine viel zu feine Nase hat, um nicht das Pulver auf wenigstens 1000 Schritt zu riechen, mit einem Worte, Mensenernst hätte nicht schneller davonlaufen können als der berühmte Ritter Schnapphansky. Die böse Welt erzählt von einer großen, unerbittlichen Hetzjagd, die jetzt ihren Anfang nahm. Fabelhaft war die Wut des Grafen G., aber noch unglaublicher war die Eile des Ritters Schnapphansky. Wie die brennende Sonne den bleichen Mond verfolgt, so folgte der zornglühende Graf dem angstblassen Ritter. Da war kein Hotel, kein Salon zwischen Dresden, Berlin und Wien. Da war kein Ort in dem ganzen östlichen Deutschland, der nicht untersucht wurde, in dem man nicht aufs Angelegentlichste nach seiner Hochwohlgeboren, dem Ritter Schnapphansky, sich erkundigte. Doch die Distanz wurde immer kleiner. Immer näher rückte der Graf auf des Ritters Pelz. In Troppau in Österreich stehen unsere Helden endlich mit den krummen Säbeln in den Fäusten einander gegenüber. Der edle Ritter kann seinem Schicksal nicht mehr entrinnen. Graf G. versteht keinen Spaß. Der Kampf beginnt, seit Sir John Falstaff auf der Ebene von Shrewsbury mit dem Schotten Douglas aneinander war, gab es kein so famoses Treffen mehr auf der Welt als das unserer Helden in Troppau. »So fiel ich aus und so führt ich meine Klinge«, hatte der edle Ritter manchmal renommiert, wenn er den Damen seine Abenteuer schilderte. Jetzt war die Stunde gekommen, wo er das in der Tat und in der Wahrheit durchmachen sollte, was er früher so oft im Geiste und in der Lüge erlebte. Schnapphansky empfahl sich dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, er setzte den einen Fuß vor, er erhob den Säbel und die Paukerei ging los. Graf G. schlug drein wie der leibhaftige Teufel, so ein Eisenfresser hat kein Mitleid, armer Schnapphansky. Der edle Ritter fühlt, dass er es mit dem Bruder einer schönen Schwester zu tun hat, aber er wehrt sich so gut er kann. Da fehlt er zum ersten Mal, und die Klinge seines Gegners fährt ihm über den Leib so nachdrücklich, so impertinent unhöflich, dass Graf G. nicht anders meint, als dass der Ritter ins Gras beißen und das Zeitliche segnen müsste. Schnapphansky denkt aber nicht daran, ein leises Frösteln rieselt ihm über den Nacken, er schüttelt sich und wiederum steht er da in der alten Parade. So fiel ich aus und so führte ich meine Klinge. Graf G. machte einen zweiten Ausfall. Abermals klirren die Säbel und zum zweiten Male besieht unser Schnapphansky einen Schmiss, der dem besten Korpusburschen Heulen und Zähneklappern verursacht haben würde, vor dem unser Ritter aber nur leise stutzt und momentan zurückweicht, um sich sofort wieder zu sammeln und seine frühere Stellung einzunehmen. Graf G. ist über das zähe Leben seines Feindes nicht wenig erstaunt. Er kennt doch die Force seines Säbels, er weiß, was in früheren Jahren seinen Hieben zu folgen pflegte, und schäumend vor Wut, dass seine besten Schläge ohne Erfolg bleiben, stürzt er zum dritten Male in den Kampf, und wiederum rasseln die Klingen, dass die Lüfte schwirren, dass allen beiden Kämpfern Hören und Sehen vergeht. Da trifft der Säbel des Grafen zum letzten Male, und Schnapphansky taumelt totenbleich zu Boden. O armer Mann! Die Klinge hat den Kopf nicht berührt, sie machte eine Reise über Schulter und Brust, die Kleider hängen in Fetzen herunter. O unglückseliger Ritter! Fallen in der Blüte der Jugend, ein Mann so schön und so glücklich. Es ist hart. Da kniet der Graf an seinem Opfer nieder und reißt die Kleider seines Gegners auf. Er erwartet nicht anders als eine klaffende Wunde von 1 bis 2 Zoll. Es wundert ihn, dass nicht das Blut schon hervorspritzt. Da ist er mit dem Losknöpfen des Rocks fertig. Zu seinem Entsetzen sieht er ein nasses, seidenes Sacktuch aus dem Busen seines Feindes. Er weiß nicht, was dies bedeuten soll. Noch immer kein Blut. Er greift abermals zu. Ein zweiter Foulard. Zum dritten Male untersucht er, ein drittes Sacktuch und so 1, 2, 3, 6, 8 zieht der erstaunte Graf in einen nassen Lappen nach dem andern vom Körper des Ritters, bis zuletzt unser guter Schnapphansky seiner Hülle bar, als ein vollkommen unverletzter, höchst liebenswürdiger junger Mann am Boden liegt. O Reineke, o Reineke, o berühmter Ritter Schnapphansky, du hattest dein zweites Abenteuer überstanden. Zuerst die Gräfin S. und dann der Graf G. O, denke an die Lakaien zu O. in Schlesien. O, denke an das Duell von Troppau. Man erzählt, Graf G. sei unwillig aufgesprungen. Er habe ausgespuckt, sich auf sein Pferd geworfen und das Weite gesucht. Schnapphansky gewann nach einiger Zeit der Besinnung wieder. Er sammelte die umherliegenden Tücher und steckte sie vorsichtig in die Taschen. Sein Bedienter brachte ihm, leiblich sehr erschöpft, aber geistig ungemein heiter, in die nächste Herberge.